Fangen wir mit einer neuen Serie an über das Licht. Heute also das Licht des Wortes Gottes. Ups. Ja. Okay. Und dann geht's eben, wie wir gehört haben, nächsten Sonntag hier kein Gottesdienst. Ich nehme an, die Schwestergemeinden werden also die Serie nicht fortsetzen. Aber dann geht's am 24. weiter mit Gott ist Licht. Ersten Advent. Das Licht der Erleuchtung, und dann am zweiten Advent das Licht des Himmels. Das Licht für die Welt, haben wir heute schon im Lied und auch im Gebet gehört, dass das Evangelium für die ganze Welt da ist. Das Licht ist für die Völker und dann natürlich am Heiligen Abend das Licht in der Krippe und am Weihnachtstag Licht und Herrlichkeit. Das Thema oder die Grundlage für unser Thema heute ist ein Abschnitt aus dem zweiten Petrusbrief. Und da lesen wir ab Vers 12. Darum will ich es nicht versäumen, euch immer wieder an diese Zusammenhänge zu erinnern. Ihr wisst zwar Bescheid und seid fest in der Wahrheit gegründet, die euch bekannt gemacht worden ist. Aber ich halte es für richtig, euch zu erinnern und euch wach zu rütteln, solange ich noch bei euch lebe. Ich weiß, dass das Zelt meines Körpers bald abgebrochen wird. Unser Herr Jesus Christus hat es mir offenbart. Doch ich werde alles daran setzen, dass ihr euch auch nach meinem Tod jederzeit an diese Dinge erinnern könnt. Der ganze zweite Petrusbrief ist eine starke, klare Warnung vor Irrlehren und hat sehr viel Ähnlichkeiten mit dem Judasbrief, wo es auch sehr stark um dieses Thema geht. Deswegen redet Petrus mindestens 13 Mal in diesem Brief davon, von Wissen und Erkennen. Das ist ihm also ganz wichtig und dabei geht es nicht nur um theoretisches Wissen, sondern um praktisches Leben. Und so fängt er eigentlich diesen Brief an mit dem Wachstum wahrer Christen. Und da kommt er dann in Vers 8 zu dem Schluss, wenn das alles, diese Dinge, die er da erwähnt hat, die so eines nach dem anderen bei uns wachsen sollen, wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Da haben wir diese Kombination von Wissen, Erkennen und Leben, dass wenn wir Jesus besser kennenlernen, dann wird auch unser Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Das heißt, Jesus kennen ist gleichzusetzen mit tätigem Glauben. Aber dann fängt er unseren Abschnitt an mit darum. Und darum, ein darum verlangt immer ein warum. Worauf bezieht sich dieses darum? Und das bezieht sich eben auf diesen ersten Abschnitt. Weil wir dort alles bekommen haben, was wir zum Leben brauchen, sagt Petrus. Die göttliche Kraft, die uns alles geschenkt hat und die Erkenntnis und wo dieses Christsein dann wächst. Und darum, aber auf diesen ersten Abschnitt können wir heute nicht mehr eingehen, weil unser Abschnitt schon lang genug ist. In diesem Abschnitt, in diesen Versen, die ich gerade gelesen habe, will uns Petrus dreimal erinnern. In Vers 12 sagt er, ich werde euch immer wieder an diese Zusammenhänge erinnern. Dann in Vers 13, aber ich halte es für richtig, euch zu erinnern. Und dann in Vers 15, damit ihr auch nach meinem Tod jederzeit die Möglichkeit habt, euch alles in Erinnerung zu rufen. Es ist ihm also ganz, ganz wichtig, dass wir uns an gewisse Dinge erinnern können. Und das will er eben nicht nur einmal, sondern er sagt in Vers 12, dass er uns immer wieder an diese Zusammenhänge erinnert. Und dann in Vers 15, damit wir jederzeit die Möglichkeit haben, uns das alles in Erinnerung zu rufen. Und deswegen hat er diesen Brief geschrieben, denn wir könnten es uns nicht jederzeit in Erinnerung rufen, wenn er das damals nur per SMS oder E-Mail geschickt hätte. sondern das ist Teil des Wortes Gottes geworden. Deshalb also dieser Brief, ohne den Brief wäre es nicht möglich. Und er sagt aber jetzt aber nicht, er muss uns daran erinnern, weil wir oder eben die Leser damals so wenig wissen, sondern fast im Gegenteil. Er sagt, ihr wisst Bescheid und seid fest in der Wahrheit gegründet. Und das trotzdem oder vielleicht gerade deshalb muss er sie und will er sie immer wieder erinnern. Er gibt uns auch noch drei Motive, warum er sie unbedingt erinnern will. Dann wird zuerst, dass es befohlen ist. In Vers 12 sagt er, darum will ich es nicht versäumen. Er hat einen Auftrag. Den Auftrag, den lesen wir im Lukas-Evangelium, als Jesus ihm prophezeit, dass er ihn verleugnen wird. Aber dann sagt er, wenn du später umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Und das will er jetzt tun, denn diese Christen, wie wir es vor allem im ersten Brief ja schon lesen, sind zerstreut, sind verfolgt. Heute ist ja der Sonntag der verfolgten Gemeinde, der verfolgten Christen. Haben wir letzten Sonntag einiges dazu gehört. Und vielleicht bei dieser Gelegenheit eine Einschaltung. Diese Sendung enthält Produktplatzierungen, heißt es jetzt immer bei Ö2. Es ist keine Produktplatzierung, aber morgen Abend findet im EMZ, im Evangelikalen Missionszentrum, ein Gebetsabend statt, wo es um die verfolgte Gemeinde geht und um Bibelübersetzung. Die zwei Dinge gehören zusammen. Sehr viele der Bibelübersetzer, vor allem der einheimischen Bibelübersetzer, arbeiten in Gebieten, wo starke Verfolgung ist, wo sie in Lebensgefahr schweben. Und das nur morgen um 19.30 Uhr im EMZ. Er stärkt also den Glauben seiner Geschwister durch diesen Brief, durch das Wort Gottes. Aber er sagt uns auch, dass es das Richtige ist. Ich halte es für richtig, euch zu erinnern und euch wach zu rütteln. Das ist das Faszinierende am Wort Gottes, dass wir oft Anweisungen haben, aber diese Anweisungen sind so allgemein, dass wir dann gar nicht so recht wissen, was wir tun sollen. Jesus hat ihm gesagt, er soll seine Brüder stärken. Aber er hat ihm nicht gesagt, wie er das tun soll. Wie macht man das? Wie stärkt man die Brüder? Oder die Bibel hat uns klar aufgetragen, dass wir Zeugen sein sollen. Aber wie macht man das? Einfach indem man Traktate verteilt oder Freiversammlungen hält? Oder wie macht man das? Und da haben wir offensichtlich auf vielen Gebieten Freiheit. Die Bibel sagt uns da keine genauen Vorschriften. Und das ist natürlich gut so, denn genaue Vorschriften wären in dem Fall kulturell gebunden und wären dann irgendwo anders gar nicht anwendbar. Das ist ja bei vielen anderen Sachen. Die Bibel sagt nur, ja, Männer, liebet eure Frauen. Sie sagt uns aber nicht, wie man das macht. Sie sagt nicht, ob wir Blumen kaufen sollen. Ist vielleicht bei uns keine schlechte Idee, aber in vielen anderen Kulturen wäre das völlig unsinnig und wäre kein Zeichen von Liebe. So Petrus sagt ganz nüchtern und sachlich, ich halte es für richtig. Ich stelle fest, dass viele Christen manchmal sehr verkrampft sind, weil sie unbedingt den Willen Gottes tun wollen. Und das ist ja grundsätzlich sehr gut, den Willen Gottes zu tun. Nur den kann man natürlich nur tun, wenn man ihn weiß. Aber wie wir sehen, es gibt viele Dinge, wo Gott uns nichts sagt. Und da können wir noch so viel beten. Er wird uns in vielen Punkten eben nicht sagen, wie wir das tun sollen. Und dann gibt es sehr, sehr viele Entscheidungen, auch in der Gemeindeleitung, in der Gemeindesitzung, wo wir zu dem Ergebnis kommen, ich halte es für das Richtige. Davor haben wir Angst, weil es ja schon andeutet, dass es sein kann, dass es falsch ist, wenn ich es nur für das Richtige halte. Aber als Christen brauchen wir keine Angst vor Fehlern haben. Manchmal müssen wir uns einfach auf unser Urteilsvermögen verlassen. Wenn Gott eine klare Anweisung gegeben hat, dann gibt es nur eins, gehorchen. Aber wenn er es nicht konkret im Detail gesagt hat, dann müssen wir selber Entscheidungen treffen. Und das dürfen wir auch. Wir sind zur Freiheit berufen. Und dann sagt er aber noch, dass es das Dringliche ist. Ich werde alles daran setzen, Warum? Weil es eilt. Denn er weiß von seinem nahen Tod. Und so wollen wir uns drei Erinnerungen anschauen, die er hier in diesem Abschnitt bis zum Ende des Kapitels uns gibt. Und da haben wir in diesen ersten Versen die Vergänglichkeit der Menschen, aber die Beständigkeit des Wortes. Es geht ja um das Licht des Wortes, heute ist das ein Thema. Petrus weiß also, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Es ist also nicht ganz klar, ob Gott ihm das oder Jesus ihm das offenbart hat, oder ob er sich nur erinnert, was Jesus ihm nach der Auferstehung gesagt hat. Und dort sagt er, wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich binden und dich dorthin bringen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, mit welchem Tod Petrus einst Gott ehren werde. Die alten Kirchenväter, viele davon, sind davon ausgegangen, dass dieses Händeausstrecken schon ein Hinweis auf die Kreuzigung war. Die Tradition berichtet uns, dass Petrus gekreuzigt worden ist und weil er nicht die Ehre wollte, so wie sein Herr zu sterben, hat er sich kopfüber kreuzigen lassen. Aber das wissen wir nicht hundertprozentig, das ist nicht sicher belegt. Aber es scheint, dass Johannes das auch so verstanden hat. Denn er sagt, mit diesen Worten deutete Jesus an, mit welchem Tod Petrus einst Gott ehren werde. Dass er also schon etwas darin sieht, dass Petrus nicht einfach an Altersschwäche sterben wird, sondern dass es hier vielleicht um die Kreuzigung geht. Ich finde diesen Satz faszinierend, weil er macht deutlich, dass wir Gott nicht nur mit unserem Leben ehren, sondern wir ehren ihn auch mit unserem Sterben. Denn das gilt ja nicht nur für Petrus. Denn er sagt ja nicht, dass Petrus mit seinem Tod Gott ehren wird, sondern er sagt, mit welchem Tod er Gott ehren wird. Es ist also völlig egal, mit welchem Tod wir Gott ehren. Entscheidend ist, dass wir Gott auch darin ehren. Auch unser Sterben ist zu seiner Verherrlichung. Nun, die Apostel sind ausgestorben, aber das Wort Gottes bleibt. Daran hat er uns auch schon im ersten Brief erinnert, denn er sagt dort in Kapitel 1, Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Denn, und da zitiert er aus Jesaja, alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber das Herrenwort bleibt in Ewigkeit. Es gibt ja ein paar Kinder hier, die Fragen haben, die sie beantworten sollen. Und ein kleiner Tipp hier ist, auf eine Frage noch eine zweite Antwort. Die erste war, dass unser Körper mit dem Zelt verglichen worden ist, aber jetzt mit Gras und Blume. Die zweite Erinnerung, die Beschränktheit von Erfahrungen, die Verlässlichkeit des Wortes Gottes, Verse 16 bis 18. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit. Als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Die sogenannte Verklärung Jesu, der Berg der Verklärung. Matthäus berichtet uns davon, Markus berichtet uns davon, Lukas berichtet uns davon. Aber keiner von den dreien ist eigentlich dabei gewesen. Petrus ist mit zwei anderen dabei gewesen. Er hat es selbst miterlebt. Er ist Augenzeuge. Das spiegelt sich auch ein bisschen schon in seinem Text wieder, in seiner Wortwahl. Denn in Vers 15 sagt er, ich werde alles daran setzen, dass ihr auch nach meinem Tod jederzeit an diese Dinge erinnert könnt. Das Wort für Tod, das er dort verwendet, ist das Wort Exodus. Was hat das damit zu tun? Nun, Lukas berichtet uns, als Mose und Elia erschienen sind in himmlischem Glanz und dann sprachen sie mit Jesus über das Ende, den Exodus, das er nach Gottes Plan in Jerusalem nehmen sollte. Dieses Wort wird im Neuen Testament nur dreimal verwendet. Und da ist eine Bedeutung. Das dritte Mal ist in Hebräer 11. Aufgrund des Glaubens sprach Josef kurz vor seinem Tod vom Auszug, Exodus, der Israeliten aus Ägypten. Der Auszug aus Ägypten, das ist das zentrale Thema des Alten Testamentes. Das ist die Geschichte, die das Volk Israel immer wieder beschäftigt hat, woran sie immer wieder erinnert worden sind. Und das war die Befreiung aus der Sklaverei. Das war der Moment, wo Gott sie in die Freiheit geführt hat, in das gelobte Land und so weiter. Mose und Elia haben mit Jesus über seinen Exodus geredet, über seinen Auszug. Und im Hebräerbrief wird Jesus mit Moses verglichen. Das heißt, es ging bei dieser Kreuzigung eindeutig von vornherein darum, dass er sein Volk in die Freiheit führt, aus der Sklaverei in die Freiheit der Kinder Gottes, wie es der Römerbrief sagt. Und Petrus sagt das Gleiche. Er redet von seinem Exodus. Auch er wird befreit. Auch er verlässt den Körper der Sünde, wie es Paulus in Römer 7 sagt, und darf in die Freiheit ziehen, wie das Volk Israel damals im Alten Testament. Nun, wir haben von den Beschränkungen der Erfahrung hier geredet, dass das Wort, dass die Erfahrungen beschränkt sind, aber das Wort Gottes ist verlässlich. Warum sind Erfahrungen beschränkt? Nun, ich denke, hier sehen wir schon mal, es handelt sich um Einzelfälle. Jesus hatte 12 Jünger, aber nur 3 konnten mitgehen. Nur 3 hat er mitgenommen. Die anderen 9 haben es nicht miterlebt. Da wird also schon deutlich, dass es keine notwendige Erfahrung war. Dass es nicht etwas ist, was wir alle brauchen, sondern es wurde nur einzelnen Personen zuteil. Und das andere ist, Erfahrungen sind immer subjektiv. Außer in diesem Fall. Weil in diesem Fall haben wir einen inspirierten Bericht. Wenn wir diesen Bericht woanders lesen würden, dann wäre er nicht sehr bedeutungsvoll für uns. Denn dann wäre er subjektiv. Irgendjemand hat da was erlebt, angeblich. Wir können es nicht nachkontrollieren. Und es ist völlig subjektiv. Aber hier ist es eben nicht mehr nur subjektiv. Es ist nicht nur irgendetwas, was uns jemand erzählt und wir können es glauben oder auch nicht, sondern wir haben einen inspirierten Bericht, ein Wort Gottes, dass es wirklich so gewesen ist. Und dass es eben keine Fabel ist, keine Legende, kein Mythos. Und dazu, zu diesen Mythen, schreibt Paulus in seinem letzten Brief an Timotheus, es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden und sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen, die ihnen nur das sagen, was sie gerne hören wollen. Vor der Wahrheit werden sie dann ihre Ohren verschließen und sich stattdessen mit Legenden und Spekulationen abgeben. Ich denke, dass wir das in unserer Zeit leider sehr deutlich beobachten können. Dass Menschen die Wahrheit nicht mehr wollen, aber irgendwelche Spekulationen, Legenden, subjektive Sachen. Ich erwähne wieder mal die Bücher über den Himmel, wo irgendjemand angeblich irgendetwas erlebt hat. Niemand kann es nachkontrollieren. Und wir haben die Wahrheit. Und viele Leute lesen lieber solche Bücher, als was die Bibel über den Himmel sagt. Sie wollen die Wahrheit nicht mehr hören. Auch an Titus schreibt Paulus und warnt ihn und sagt, weist ihn an, weise sie deshalb streng zurecht, damit sie im Glauben stark werden. Sie müssen aufhören, sich von jüdischen Legenden und den Anweisungen von Menschen leiten zu lassen, die sich von der Wahrheit abgewandt haben. Im Glauben stark werden kann man nicht durch subjektive Erfahrungen anderer. Und wenn das Buch noch so spannend geschrieben ist, dadurch wird man nicht im Glauben stark. Sondern damit muss man sich abwenden und sich wieder der Wahrheit zuwenden. Nur das Wort Gottes ist verlässlich. Und er sagt, dass das in der letzten Zeit zunehmen wird. Und deshalb ist es wichtiger als je, dass wir prüfen, wie Johannes in seinem Brief schreibt. Ihr Lieben, glaubt nicht jedem, der behauptet, er sei mit Gottes Geist erfüllt, sondern prüft, was er sagt, ob es wirklich von Gott kommt. Und dann kommt dieser erschreckende Satz, denn viele falsche Propheten verbreiten ihre Lehren in der Welt. Es sind nicht Einzelfälle, sondern es gibt sehr, sehr viele davon. Und wie Paulus an einer Stelle sagt, selbst Satan verstellt sich als Engel des Lichts. Und deshalb ist es kein Wunder, dass es seine Diener auch tun. Das heißt, die erkennt man nicht auf einen ersten Blick, sondern die erkennt man nur, wenn man sie prüft. Prüft, und zwar nur am Wort Gottes. Und die dritte Erinnerung, die Dunkelheit der Welt und die Leuchtkraft des Wortes. Vers 19 bis 21. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einen dunklen Ort scheint. Bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem erkennen, dass keine prophetische Aussage der Schrift aus einer eigenen Deutung stammt. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Es gibt viele positive Entwicklungen in unserer Welt. Wenn man nur an die Medizin denkt, ohne moderne Medizin wäre ich schon ein paar Mal tot, sind dankbar für solche Entwicklungen oder Informationen, Technik, obwohl die dann schon manchmal wieder zur Bürde wird. Das Reisen, ich denke, ich würde einen Teil unserer Kinder wahrscheinlich in diesem Leben nie wiedersehen, wenn wir noch mit Kutschen und Segelschiffen reisen müssten. Es gibt manche positive Entwicklungen, aber leider nur in diesen äußerlichen Dingen. Wenn es zum Moralischen und zum Geistlichen kommt, dann sagt die Bibel, und wir brauchen nur die Zeitung aufschlagen und die Nachrichten hören, dann wird es immer dunkler. Wieder Paulus in seinem letzten Brief warnt der Timotheus vor der Zeit, die vor dem Ende ist, dass diese Zeit vor dem Ende sehr schlimm sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und eingebildet. Sie werden Gott und Menschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar, lieblos und unversöhnlich. Ich denke, es hat immer solche Leute gegeben. Aber ich denke, dass der Eindruck nicht täuscht, dass die Zahl dieser Leute zugenommen hat. Dass die Leute, die, wie er hier beschreibt, geldgierig sind, viel mehr geworden sind. Leute, die großtuerisch sind und eingebildet sind, die Gott und Menschen beleidigen, was vor 200 Jahren noch undenkbar gewesen wäre, kann man heute sagen und tun und kriegt sogar noch künstlerische Preise dafür, wenn man Gott lästert. Die Zeit ist moralisch und geistlich dunkler geworden. Ich denke, das ist nicht nur in der Welt so. Ich denke, dass man das auch dass es auch Anzeichen in der Gemeinde gibt, dass es hier eine Entwicklung gibt. Ich denke an ein Beispiel von, ist der Name weg, aber ist egal, Johannes Reimer, der einen Mut hat, den ich also jetzt nicht hätte, aber der hat mal drüber geredet, über die Selbstsucht in unserer Zeit, über den Egoismus in unserer Zeit. Und gab es vorher auch eine Anbetungszeit, Lobpreiszeit, Und dann saßen in der ersten Reihe zwei ziemlich große amerikanische Prediger und die sind eben auch zum Singen aufgestanden und haben Gott gepriesen und gelobt. Und dann hat er sie als Beispiel genommen. Hat gesagt, das wäre vor 20 Jahren nicht denkbar gewesen. Dass jemand völlig egoistisch aufsteht und den Leuten hinter sich die Sicht versperrt und überhaupt nichts dabei denkt. Weil es ja die Anbetung Gottes wichtiger ist als Menschen. Ich denke, da ist was Wahres dran. Gut, vor 20 Jahren hatten wir eben die Lieder nicht da oben, da hatten wir sie im Buch. Das heißt, da war es völlig egal, ob vor mir jemand aufsteht oder nicht. Und damals war es einfach nicht modern, dass man einfach aufsteht dazu. Sondern da haben wir immer alles gemeinsam gemacht. Entweder gemeinsam sitzen oder gemeinsam aufstehen. Aber ich frage mich schon, was geht eigentlich in einem Menschen vor, der nur an sich denkt, dass er, weil er jetzt Gott vom Gefühl her stehend besser anbeten kann, völlig egal, ob hinter ihm jemand sitzt, der nichts mehr sieht, der nicht mehr mitsingen kann, weil es völlig verbockt ist. Es gibt Menschen, und Horst war da wieder ein gutes Beispiel, der ist zur Seite gegangen. Okay, das geht wahrscheinlich nicht immer. Da muss man sich halt gleich so setzen, dass man zur Seite gehen kann, damit hinter einem die Menschen auch sehen. Oder dass ich zumindest zurückschaue und schaue, wer sitzt hinter mir. Vielleicht ist der ja größer als ich, wenn ich stehe. Alles möglich. Nur diese Gedankenlosigkeit ist ein Anfang des Egoismus, den Paulus anprangert und uns warnt, dass das in der letzten Zeit zunehmen wird, dass es mehr werden wird und dass es sogar fromm getan sein kann. Nun, wir leben in einer dunklen Zeit und nur Gottes Wort kann uns Licht geben, einer wohl der bekanntesten Psalmverse, dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und dann gibt er uns drei Beschreibungen dieses Wortes, dieses prophetische Wort, wie er sagt. Dieses prophetische Wort ist ein sicheres Wort. Wir können uns darauf verlassen. Die Psalmen sind voll davon, aber nicht nur. Er sagt also, so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Psalm 19, der Psalm über die Herrlichkeit Gottes im Himmel. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und dann im Wort Gottes. Und dann sagt er, das Gesetz des Herrn ist verlässlich, den Unwissenden macht es weise. Psalm 93, dein Wort ist sehr zuverlässig. Nochmal Psalm 111, alles was er tut, und natürlich ist von Gott die Rede, ist gerecht und gut. Alles, was er tut. Ist uns manchmal schwer zu verstehen, wenn wir an diesen Super-Taifun denken. Und die Bibel macht völlig klar, so ein Super-Taifun ist nicht etwas, was die Natur macht, sondern auch da haben wir viele Verse, dass Gott den Sturm macht. Aber alles, was er macht, ist gerecht und gut. Und alle seine Gebote sind vertrauenswürdig, sie sind ewig gültig und sollen treu und aufrichtig befolgt werden. Auch hier wird wieder deutlich, es geht nicht nur um Theorie, es geht nicht nur um ein Buch, das wir halt lesen, sondern es geht darum, dass wir es tun. Lukas schreibt in seinem zweiten Buch in der Apostelgeschichte, berichtet er, dass Jesus nach seiner Auferstehung eben den Jüngern erschienen ist. Und das beschreibt er so. Er sagt, ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Beweise, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Dieses Wort, viele sichere Beweise, ist faszinierend. Das kommt nur einmal im Neuen Testament vor, im Urtext, im Griechischen. Und das bedeutet tatsächlich, das sind hundertprozentige Beweise. Das sind schlagfertige Beweise. Die sind unumstößliche Beweise, die Jesus uns geliefert hat, die wir auch in seinem Wort haben. Es ist ein sicheres Wort. Und er sagt weiter, es ist ein scheinendes Wort. Er tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das einen dunklen Ort scheint. Nun, Licht an einem dunklen Ort gibt Orientierung, dass man sich zurechtfindet. Es gibt Sicherheit und so weiter. Aber dieses Licht deckt auch auf. Und wir sehen Dinge in diesem Licht, die wir im Finstern nicht gesehen hätten. Und da geht es um Sünde. Römer 3 sagt, durch das Gesetz kommt genaue Erkenntnis der Sünde. Wenn wir das Wort Gottes lesen, dann leuchtet dieses Licht in unser Herz. Und es will uns nicht nur Richtung geben und in unserem Leben helfen, sondern es will uns auch von Sünde überführen. Das ist die Frage, hat das Wort Gottes dich von der Sünde schon überführt? Die Bibel sagt, die Sünde ist, dass wir nicht glauben an Gott, dass wir ihm nicht folgen, dass wir ihm nicht gehorchen. Aber auch sonst, kommt es noch vor in unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben, dass das Wort Gottes hineinleuchtet und plötzlich aufdeckt, von Sünde überführt, von Dingen, die wir getan haben, vielleicht letzte Woche, manchmal auch vielleicht letztes Jahr. Gottes Wort leuchtet. Es ist ein scheinendes Wort und es ist ein geistgewirktes Wort. Dabei sollt ihr vor allem erkennen, dass keine prophetische Aussage der Schrift aus ihrer eigenen Deutung stammt. In der Gemeinde Bibelstunde haben wir ja zurzeit eine Serie über das Wort Gottes und letzten Dienstag ging es dann sehr stark um die Inspiration. Dass dieses Wort, dieses ganze Wort hier inspiriert ist. Es ist kein Menschenwort. Es ist von dem Geist Gottes gewirkt. Deswegen sagen wir, es ist die Heilige Schrift. Weil sie von einem heiligen Gott kommt. Und ich denke, ich vergesse das manchmal, wenn ich die Bibel aufschlage, dass ich es hier mit etwas Heiligem zu tun habe. Nicht das Buch selbst, nicht wie im Koran. Die dürfen den Koran nicht tiefer als den Tisch legen, weil es ein heiliges Buch ist. Und die sind dann natürlich schockiert. Sollte ein Moslem mal in einen Hauskreis kommen und sehen, dass die Leute dann die Bibel sogar auf den Boden legen. Nein, das Buch ist nicht heilig, sondern der Inhalt ist heilig. Und diese Heiligkeit Gottes, wenn wir die in der Bibel sehen, wenn ein Jesaja diese Heiligkeit Gottes sieht, dann sagt er, weh mir, ich vergehe. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Und ich habe die Bibelstunde geschlossen am Dienstag mit diesem Vers aus Jesaja 66. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort, weil es ein heiliges Wort ist. Es kommt von einem heiligen Gott. Drei Erinnerungen also. Er sagt, wir sind vergänglich, das Wort Gottes bleibt ewig. Auch das vergessen wir zu leicht und deswegen müssen wir immer wieder daran erinnert werden, dass wir vergänglich sind, dass alles, was wir haben und sind, vergänglich ist. Aber das Wort Gottes und bleibt in Ewigkeit. Und wenn wir das nicht vergessen, das wird unser Leben verändern. Wir leben anders, wenn wir uns an diesem ewigen Wort festhalten. Erfahrungen sind gut, aber unser Glaube ruht auf dem Wort Gottes und nicht auf Erfahrungen. Es gibt Menschen, die viele Erfahrungen haben, es gibt andere, die haben keine. Ist völlig egal. Nicht die Erfahrung wird mich weiterbringen, sondern nur das Wort Gottes ist das Fundament. Und wir leben an einem dunklen Ort. Und Gott hat uns aber dazu nicht nur das Wort gegeben, das leuchtet, sondern er hat uns selbst als Licht dahingestellt. Und dazu soll uns dieses Wort ausrüsten. Dieses Wort soll in unser Leben leuchten, damit wir dann ein Licht sind an einem dunklen Ort, in der Nachbarschaft, in der Arbeit, egal wo es ist. Dazu hat uns Gott berufen. Und dass sein Wort in unserem Leben diese Wirkung hat, dass wir selbst zu einem Licht werden. Möge uns Gott dazu helfen. Amen.